nur Golf auf meinsportradio.de.
Windig war es gestern im Shinnecock Hills Golf Club zum Start der US Open 2018 und das hat für wirklich schwierige Bedingungen dort gesorgt auf diesem Kurs und am Ende auch dafür, dass nur 5 Spieler Par oder besser spielten auf der ersten Runde der US Open. In Führung liegen Scott Piercy, Ian Poulter, Russell Henley und Dustin Johnson, alle bei minus 1, sind also mit einer 69 auf diesem Par 70 Kurs ins Ziel gekommen und Jason Duffner, der liegt auf dem alleinigen 5. Platz mit einer 70, der Even Paarrunde, der einzigen übrigens des gestrigen Tages. Einige große Favoriten sind, ja, in Anführungsstrichen schon gestorben. Große Namen mussten federn lassen. Wir blicken auf alles, was gestern passiert ist, zusammen mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, man kann eigentlich sagen, der US Open Platz zeigt schon gleich zum Start wieder seine Zähne.
Oh, und der hat ungefähr so viel wie Julia Roberts. also das ist... Es ist Wahnsinn, da zuzugucken. Ich denke immer manchmal, ob das eigentlich den unbeteiligten Zuschauer nicht eher abschreckt vom Golfspiel, wenn er sieht, wie da zum Teil Spitzengolfer scheitern, einfach buchstäblich scheitern, wie die nicht in der Lage sind, den Ball aufs Grün zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es ganz ehrlich dann doch bei mir zumindest überwiegt die Faszination, dass so ein Platz dann halt die Spieler wirklich an die Grenzen treibt. Dass das natürlich heißt, dass ein Spieler wie McIlroy da komplett wirklich, ich will das Wort Versagen nicht in den Mund nehmen, aber für diese Runde gilt es, glaube ich, seine schlechteste Runde ever bei einer US Open spielt, und wirklich absolut nicht zurechtkommt einfach mit allem. Das ist natürlich schmerzlich mit anzusehen, aber umso faszinierender ist es, was machen die, bei denen es funktioniert. Und insofern glaube ich, dass das ein sehr, sehr interessantes Golfwochenende wird, was wir hier mit diesem Turnier begleiten. Und das ist aus meiner Sicht dann halt doch noch, ja, also es ist natürlich klar selektiver als so ein schöner amerikanischer Platz, wo du ein paar Wasserhindernisse hast und ansonsten musst du halt schauen, dass du deine Länge ausspielst. Es ist halt ein Platz, wo du unglaublich guten Touch brauchst fürs Grün, das zu erreichen und also ich finde es faszinierend. Ich bin tatsächlich ziemlich heiß aufs Wochenende.
Und diesen Touch, den hatten eben einige große Namen nicht. Rory McIlroy hattest du schon angesprochen. Plus 10 am Ende, eine 80 gespielt auf diesem Kurs. Sagst du es schon, schlechteste US Open Runde für ihn ever. Der lag nach der Hälfte des Platzes schon bei plus 7. Hat es dann immerhin auf der Backline dann noch halbwegs zusammengehalten. Jordan Spieth, eine plus 8, eine 78 gespielt. Tiger Woods, eine plus 8, 78 gespielt. Auch da schon gleich auf der mit dem Triple Bogey schon relativ früh dann auf der Runde sich im Grunde alles zerlegt. Martin Keimer, eine plus 13.
Ja, es ist tatsächlich dramatisch. Also Martin Keimer war einer der ganz großen Leidtragenden auf diesem Platz. Diese plus 13 ist eine Katastrophe, weil davon, also ich sehe nicht, wie er sich da noch nach vorne arbeiten kann in den Cut, vielleicht mit einer Wahnsinnsrunde jetzt am Freitag, aber das Ding ist halt, dass er wirklich überhaupt nicht zurechtkam mit dieser Anforderung. Also zum einen ist ja, was wir schon angesprochen hatten in der Vorberichterstattung, du musst das Fairway treffen. Ich habe auf Twitter so ein nettes Video gepostet, wo Ian Poulter den Ball mal in dieses hohe Gras, in dieses Fescue reinfallen lässt. Und du dann einfach, das kannst du vergessen, also da hast du Schlagverluste ohne Ende und du kannst davon auch das Grün natürlich dann normalerweise nicht treffen. Und und bei Keimer waren halt die langen Schläge ins Grün, waren nicht platziert genug, oft zu lang. Und auch die Annäherungen und sind dann nicht präzise. Er hat auf dem Grün nicht zum Stoppen gekriegt und dann rollen die halt hinten runter. Und dann musst du wieder auf so ein Topfgrün eben hoch. Und das haben noch ganz andere Kaliber wirklich auch manchmal nicht geschafft. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo ich wirklich also mit offenem Mund da saß, mehr oder weniger, also mit hängender Kinnlade, weil Justin Thomas, der ja nun wirklich Weltranglistenzweiter ist und schon auch weiß, wie man so ein Bällchen da behandelt, wirklich einfach aufs Grün chippen möchte. Das sieht erstmal machbar aus, so vom Fernseher von uns betrachtet. Und er einfach diesen Ball nicht zum Halten kriegt und der halt wieder runterrollt, dann geht er hinter, also auf die andere Seite des Grüns wieder runter, versucht's nochmal. Die sind da also dann schon ziemlich gechillt und versuchen sich da nicht drüber aufzuregen, weil man weiß, dass das so passieren kann. Aber auch ein Tiger Woods, der chippt das Grün an und der Ball rollt ihm dreimal wieder vor die Füße. Also das, oder zweimal, was weiß ich. Also das ist einfach, das ist schon krass, sowas mit anzusehen. Und bei Martin Keimer hat's halt leider irgendwie gar nicht irgendwie gepasst. Er hat natürlich auf den Back 9 angefangen, was jetzt auch nicht so dankbar ist. Und hat er dann auf den ersten 9, also auf den Back 9, die seine Front 9 waren, hat er halt schon wirklich plus 5 gelegen. Und dann ist halt, ja, also 13 über Paar, ja. Drittletzter Platz, ist nicht schön. Also ich fürchte, das kann er abhaken. Also wie gesagt, ich sehe es jetzt gerade nicht, dass er den Cut dann noch schafft von dieser Positionierung aus.
Riecht nach einem frühen Heimflug, aber dann kann er sich wenigstens für die nächste Woche in Schuss bringen für die BMW International Open auf dem Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns. Da sind wir von meinsportradio.de ja dann auch vor Ort, werden Martin Keimer verfolgen, werden die anderen Namen dort, die großen Namen verfolgen, die dort am Start sind, und von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag mehrere Stunden lang live berichten. Könnt ihr also bei uns hören auf der Webseite, im Stream oder mit unserer App für iOS und Android. Aber jetzt kümmern wir uns weiter um die, die hier bei der US Open in diesem Jahr dann in der ersten Runde sich gut positioniert haben. Dustin Johnson zum Beispiel, der hat ja in der letzten Woche erst gewonnen, das Turnier direkt vor der US Open gewonnen. Er könnte jetzt der Erste werden, der das Vorbereitungsturnier vor der US Open und die US Open in einem Jahr gewinnt. Das ist in der Turniergeschichte noch niemandem passiert. Aber wollen wir das Fell des Bären noch nicht zu früh verlegen oder verteilen, aber er hat sich auf jeden Fall schon mal in Position gebracht. Er hat im Grunde den frischen Wind, den er aus der letzten Woche gefangen hat, mitgenommen jetzt nach Shinnecock Hills.
Ja, und er hat vor allen Dingen den Touch mitgenommen, oder beziehungsweise er brauchte wieder einen anderen in Shinnecock Hills, und den hat er offensichtlich gefunden. Heißt alles nicht, dass es jetzt die folgenden 3 Tage auch so laufen wird. Also es ist tatsächlich noch sehr, sehr früh, jetzt über einen möglichen Sieger zu sprechen. Das kann möglicherweise, wenn sich da jetzt nicht einer absetzt, und ich sehe nicht, dass sich da einer groß absetzen kann bei dem Platz in diesem Zustand, wird das am Sonntag noch eine ganz, ganz heiße Sache werden. Hoffe ich auch, ganz ehrlich. Ich würde mich freuen, wenn da am Sonntag wirklich noch einige in Contention sind und das eine ganz, ganz spannende Schlussrunde wird. Und bei Dustin Johnson ist es eben so, ich meine, der hat zum Beispiel jetzt wirklich den Zugriff auf den Platz, mit Zugriff meine ich tatsächlich auch den Grip auf den Grüns und so, wirklich sehr, sehr gut gehabt. Davon abgesehen hat er sich auch gelegentlich mal an das Putten gespart, zum Beispiel an der 11. Das ist ein paar 3 und da war er wirklich also in einer nicht so beneidenswerten Bunkerlage auf eine kurzgesteckte Fahne. Also alles, was man so nicht haben möchte und was du als Amateur auch überhaupt gar nicht spielen willst erstmal. Und hat wirklich eingelocht, super gefühlvoll aus dem Bunker raus und zack, war das Ding drin. Also das ist natürlich dann, gibt einem natürlich auch wieder ein super Gefühl. Auch Justin Rose hatte übrigens einen Bunkerschlag, wobei der allerdings genau das Gegenteil war. Der hat da wahnsinnig viel Grün noch gehabt, das musste den ewigen Weg zur Fahne zurücklegen, der aber gefährlich war, weil ja dann wieder der Ball droht runterzurollen, und der hat den wirklich also ganz, ganz, ganz für einen Tap in im Prinzip an die Fahne gelegt. Also das sind halt dann Weltklasse-Schläge, die siehst du selbst von so großartigen Spielern auch nicht alle Tage. Und insofern ist also Dustin Johnson auf jeden Fall in Form, auf jeden Fall befreundet mit dem Platz jetzt. Aber das kann jeden Tag alles passieren. Also du kannst da einfach wirklich nichts sagen jetzt. Aber es ist auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr guter Anfang. Und er ist einfach souverän da über den Platz. Das kann man nicht anders sagen.
Bestes Beispiel dafür, dass so ein Momentum dann auf dem Platz auch mal ganz schnell sich drehen kann, ist vielleicht Scott Piercy. Der liegt ja jetzt auch in Führung. Der hatte aber bei seinen Proberunden überhaupt nicht groß was zustande gekriegt. Der ist sehr frustriert vom Platz geschlichen am Mittwoch noch. Hat sich dann zu Hause oder im Hotel dann erstmal sein Instagram-Account nochmal genau angeguckt. Da hat er nämlich eine Übung gepostet vor wenigen Monaten, wo er ja letztlich dann Erkenntnisse draus zog, wie er denn vielleicht seinen Abschlag viel besser timen könnte. Hat da also nochmal sich Instruktionen bei sich selbst geholt, und das hat er dann auf der Runde umgesetzt. Du hast aber noch eine andere Erklärung dafür, warum es für ihn plötzlich dann am Donnerstag, also gestern, dann besser lief.
Ich bin ja ein Freund von einfachen Erklärungen. Er hat gesagt, we went home and crossed some pizza. So, ich persönlich würde jetzt als Reaktion eher Pizza essen und hoffen, dass dann was besser wird.
Es war der Kohlehydratmangel vielleicht, den er einfach aufdecken musste oder auffüllen musste.
Ja, möglicherweise dann doch nicht. Also, aber was man jetzt ganz ernsthaft dazu sagen muss, das ist hochriskant, finde ich, weil du eigentlich, also da hat es ja wirklich am Donnerstag vor der Runde dann diesen Drill benutzt, und diese Drills sind alle schön und gut, wobei ich den speziellen, den er benutzt hat, nicht leiden kann, also für mich persönlich, aber natürlich auch wahnsinnig nützlich, aber in einem Trainingsumfeld, Und das vor der Runde zu machen und da noch quasi am Schwung zu basteln jetzt, und wenn es noch so geringfügig ist, aber den Bewegungsablauf nochmal praktisch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, halte ich für hochriskant, weil das kann tatsächlich, es kann auch sein, dass du dann auf der Runde einfach überhaupt keinen Ball mehr triffst. Und bei ihm hat's für mich leicht rätselhaft, für ihn glaube ich auch, ehrlich gesagt, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, hat das wirklich absolut eingeschlagen, und er hat dann wirklich eine sehr, sehr gute Runde da gespielt und ist möglicherweise dann doch nicht Samstag schon zu Hause in Las Vegas, wie er es seiner Frau schon angekündigt hatte, nach dem Mittwoch
der Pizza. Er war ja eigentlich auch gar nicht drin im Feld, ist ja erst Montag dann noch nachgerückt als First Alternate nach dem Memphis-Tennessee Qualifier, also von daher, der war eigentlich gar nicht dabei, aber trotzdem jetzt ganz oben. Seine letzte Führung auf der PGA Tour, die er übrigens in einen Sieg umgewandelt hat, ist auch schon ein bisschen länger zurück, 2012 RBC Canadian Open. Ob man da jetzt einen Rückschluss draus ziehen kann auf den weiteren Turnierverlauf, ich glaube nicht, genauso wenig wie bei Ian Poulter, der hat es nämlich noch nie geschafft, in Führung liegend nach der ersten Runde dann am Ende auch einen Sieg einzufahren. Das hat bei der US Open sowieso zuletzt Martin Keimer geschafft, 2014, aber da haben wir schon gehört, in diesem Jahr wird das definitiv nichts werden. Ian Poulter, über den müssen wir auch noch sprechen, 2018 die Houston Open gewonnen, in diesem Jahr echt wieder gut unterwegs.
Yep. Und das ist gut so.
Ryder Cup.
wir blicken ja schon wieder nach Versailles sozusagen, sprich Ryder Cup. Und also in der Form ist Ian Poulter definitiv dabei. Das ist völlig wurscht, auf was von einem Ranglistenplatz der ist. Also ich würde ihn da unter allen Umständen mitnehmen, wie gesagt, wenn er die Form jetzt hält, und davon gehe ich aus. Der ist auch richtig heiß. Der hat, wie du schon gesagt hast, die Houston Open schon gewonnen dieses Jahr. Und er zeigt genauso wie Justin Rose eben ja diesen Touch und auch die richtige Einstellung, mit diesem Platz umzugehen. Es ist halt, ich glaube ja manchmal, also zum einen muss man natürlich Fairways treffen, das ist bei Rose zum Beispiel auch super, super beeindruckend gewesen. Der hat halt einfach 13 von 14 Fairways getroffen, und dann hast du halt schon ganz andere Chancen. Und ich glaube halt, dass die Einstellung, du musst im Kopf für dieses Turnier gut vorbereitet sein. Gerade siehe Justin Thomas, der ist doch nicht gewohnt, dass der da ums Grün rum, also eigentlich in Regulation, vielleicht nicht auf dem Grün, aber wenigstens am Grün liegt und dann noch irgendwie auf einen Double Bogey kommt, weil er das Grün mit dem Chippen nicht erreicht. Und das musst du halt im Kopf abkönnen. Ob du dann den Touch findest und so weiter, das ist eine technische Frage. Aber ob du damit zurechtkommst, dass du halt dann zum Teil auch vielleicht mal drei Putts hast, weil das Ding halt dann irgendwie nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, oder eben diese Chips übers Grün raus und wieder zurück, das musst du im Kopf einfach abkönnen. Das musst du vorher auch schon praktisch mit einberechnen und dir eine Reaktion dafür auch zurechtlegen, weil sonst macht dich das fertig, sonst willst du da irgendwann mal einfach nur noch gehen und nicht mehr weiterspielen. Und ich glaube, dass Ian Poulter da eine ganz gute, entspannte Einstellung jetzt hat dieses Jahr, und Justin Rose auch. Du brauchst auch vor allen Dingen, das ist so ein bisschen du brauchst eine, also ich fand die Zitate von den Spielern nach der Runde fand ich ganz bemerkenswert. Ian Poulter hat es jetzt sehr allgemein gehalten. Er hat gesagt, I'm in a good place mentally and that definitely helps. Das ist gut, das ist klar, aber ich habe das als durchaus relaxed irgendwie empfunden. Ja. Bei Stenson zum Beispiel, der ja auch eine 71 gespielt hat und super im Rennen liegt, der war schon, wie soll ich sagen, etwas poetischer. Er hat gesagt, you're going to laugh, you're going to cry, and I guess we chose to laugh today, which is obviously the better option. Also der weiß natürlich auch nicht, also manchmal weiß er halt nicht, ob du lachen kannst noch oder ob du wirklich heulen willst. Und was aber bei Justin Rose eben wirklich durchkam und was ich als ideale mentale Einstellung für diesen Platz empfinde, generell sowieso, aber auf so einem Platz ist es noch viel wichtiger, er sagt, I enjoy the fight. I enjoy the grind, especially when you're on the right side of the fight. Gut, das ist klar, wenn es gut läuft, machen wir das immer. When you get a bit cut up and bruised, it can change pretty quick. Also er sagt natürlich auch, dass da unglaublich schnell das Ding umschlagen kann, auch das Momentum. Aber du musst Bock haben, diese Herausforderung anzunehmen. Und du darfst auf gar keinen Fall frustriert sein, wenn da halt mal ein Loch nicht läuft. Mhm. Tiger Woods hat es auch, finde ich, ganz gut umgesetzt letztendlich, weil er, also du hattest das ja vorhin schon angesprochen, dieses Triple Bogey, was er hatte, war halt auf der 1 und dann kam auf der 2 gleich noch ein Bogey hinterher und dann kannst du eigentlich so, also könntest du theoretisch sagen, okay, das können wir jetzt schon mal abhaken mit den US Open hier. Und er hat sich da ganz gut zurückgekämpft, liegt jetzt immer noch nicht besonders toll, weil natürlich noch ein Haufen Bogeys dann hinterher kamen und alles, aber er hat zumindest das noch irgendwie zusammengehalten, dass es nicht zweistellig wird. Und das ist dieser Kampfgeist, den du da brauchst.
Also wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie es ausgehen wird. Wir gucken natürlich auch auf die, die da ein bisschen weiter zurück momentan noch liegen. Du sagst, es ist das Momentum, kann sich drehen, es kann im Grunde noch alles passieren und es kann vor allen Dingen auch vielleicht einer von hinten dann doch nochmal nachkommen. Bei Martin Kaymer glauben wir es jetzt nicht angesichts seiner plus 13, aber Phil Mickelson zum Beispiel, der liegt 7 Schläge drüber, also bei plus 7, der ist immer noch hoffnungsvoll, weil er vielleicht auch im Start in New York ja eine gute Bilanz hat. 4 seiner 6 zweiten Plätze bei US Open wurden in New York eingefahren.
Ja.
Man macht alles gangbar, was irgendwie geht.
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass bei Phil Mickelson, also wenn er von dieser Eröffnungs plus 7 jetzt die US Open gewinnt, dann hat er echt Geschichte geschrieben. Also das wäre schon ziemlich krass. Im Moment würde ich erstmal empfehlen, den Cut zu schaffen. Das traue ich ihm durchaus zu. Aber auch bei ihm ist es halt, also ich hatte ihn ja gestern noch als Gott des Kurzspiels mehr oder weniger da verkauft und gesagt, naja, das könnte dann schon für ihn auch ein Kurs sein, der ihm entgegenkommt. Auch bei ihm, also das war halt noch nicht irgendwie au point. Mhm. Und ist halt die Frage, ob das alles, klar kannst du am nächsten Tag irgendwie, ist ein neuer Tag, sind vielleicht ein bisschen andere Bedingungen, ein bisschen andere Windbedingungen und so weiter. Aber, ja, also plus 7 ist noch im Rahmen, ironischerweise, weil wir ja von minus 1 ausgehen müssen. Das ist 8 Schläge hinter der Führung und 3 Tage, da kann viel passieren. Aber Mickelson muss da schon deutlich zulegen, was seinen Touch auch um die Grüns anbelangt.
Werden wir natürlich dann auch im Blick haben in den nächsten Tagen, Montag hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit den Kollegen von golfpost.de dann auch drüber sprechen. Patrick Reed ist auch noch einer, der noch nach vorne kommen kann, geteilter 19. momentan mit plus 3, durchaus noch gut im Rennen. Der hat seiner Tochter ja versprochen, dass er am Sonntag was wieder emporrecken wird.
Na, dann soll er halt seine Tochter emporrecken, wenn es nach mir geht, aber gut. Klar, also Patrick Reed mit einer plus 3 kannst du überhaupt nicht abschreiben, das ist völlig klar. Ich würde trotzdem, ich hoffe eher auf so Typen wie Poulter, wie Rose, wie Stenson auch. Das sind jetzt natürlich zufälligerweise auch mal wieder Europäer, aber die einfach, die ich da lieber gewinnen sehen würde, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Aber du kannst im Prinzip, wie gesagt, du kannst auch Phil Mickelson noch nicht abschreiben, das stimmt schon. Und bei Patrick Reed weißt du halt nie, was passiert. Und das ist auch so ein Kämpfer. Also der hat zumindest die mentale Kraft sozusagen bis zum Schluss zu sagen, nee, das ich krieg das noch irgendwie. Und ich glaube, dass es tatsächlich schon Spieler gibt, die dann irgendwann mal so frustriert und genervt sind, dass es dann tatsächlich im Kopf irgendwann aufgeben. Und ich bin mir nicht sicher, ob da auch Rory McIlroy dann schon dazugehört hat, irgendwann im Lauf dieser Katastrophenrunde.
Wir werden es erleben an diesem Wochenende bei der US Open 2018 in Shinnecock Hills. Hier auf meinsportradio.de werden wir am Montag dann ausführlich alles zusammenfassen, was beim zweiten Major des Golfjahres so passiert ist. Desiree, für heute vielen Dank.
Gerne.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.